Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen, dem ProRetina-Podcast. Hier ist Iris. Heute möchte ich euch einmal einen kleinen Ausblick in meine Beratung geben. Und zwar hatte ich neulich eine Beratung, eine ältere Dame hat mich angerufen, sie hat eine feuchte AMD, bekommt schon seit langen Jahren Spritzen und ist sich aber gar nicht sicher, aufgrund ihres niedrigen Visus, ob das überhaupt noch sinnvoll ist, dass sie Spritzen bekommt. Sie hätte gerne eine zweite Meinung, weiß aber nicht, wie sie an die zweite Meinung kommen soll. Ein weiterer Fall aus meiner Beratung ist ein junger Mann, der einen Morbus Stargardt hat und einen beginnenden Katarakt. Er ist sich unsicher, ob er wirklich schon operiert werden muss. Auch er hätte gerne eine zweite Meinung und weiß nicht, wie er die bekommen soll. Das sind dann Fälle, wo ich froh bin, dass es den Augenrat gibt. Und ich freue mich sehr, dass mein Gast heute hier ist, Herr Professor Dr. Bernd Kirchhoff. Herzlich willkommen, Herr Dr. Kirchhoff.
Guten Tag, Frau Timmer. Danke, dass Sie mich eingeladen haben heute.
Ja, wir wollen heute erklären, was ist der Augenrat und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass es den Augenrat gibt. Ich fange gleich an. Was ist denn der Augenrat, Herr Professor Kirchhoff?
Augenrat ist ein telemedizinisches Angebot für eine zweite Meinung. Warum zweite Meinung schwerpunktmäßig? Weil man aus der Ferne weder telefonisch noch über Zoom noch schriftlich den Patienten ja nicht persönlich untersuchen kann. Und damit man die Beratung individuell gestalten kann, muss man etwas über den Patienten wissen, was er selber nicht ausreichend liefern kann. Wir brauchen einen Arztbericht oder einen Krankenblattausdruck oder Befunde. Und das heißt, die Beratung ist dann automatisch die zweite Meinung. Die erste Meinung muss vorliegen, um die Beratung individuell machen zu können. Ich würde nicht empfehlen, eine Beratung, Erstberatung zu machen über das Internet, wenn man den Patienten vorher, wenn man keinen Untersuchungsbefund hat. Das ist immer zweitklassig.
Also wenn wir vom Augenrat reden, dann ist es eine Zweitmeinung und die erfolgt über das Internet.
Ja, und damit sehen Sie auch gleich einen Haken. Denn diese Befunde, die man für die zweite Meinung braucht, die werden immerhin von einem Viertel der Patienten, können diese Befunde nicht beibringen. 25%. Der Grund kann sein, dass Sie sich nicht trauen, danach zu fragen. Der Grund kann sein, dass Sie auch vielleicht sich auf einen Augenarzt stoßen, der Ihnen signalisiert, dass Sie das nicht so einfach kriegen oder dass Sie dafür bezahlen müssen. Ja, und das ist doch ein gravierendes Problem, aber immerhin die anderen 75%, denen kann man helfen. Und wenn wir also einen Patienten haben, der das nicht beibringen kann, dann müssen wir ihm sagen, aufgrund der allgemeinen Angaben können wir so in die ungefähre allgemeine Beratung machen, aber eigentlich musst du zu einem anderen Augenarzt gehen, der dich dann auch nochmal untersuchen kann und der vielleicht auch bereit ist, einen Befund zu schreiben. Also es gehörte in meiner Sprechstundenpraxis immer dazu, dass die Patienten am Ende mit einem Bericht aus der Praxis gingen. Und zwar nicht darauf warteten, sondern wirklich den hatten die in der Hand. Dann hat man auch was in der Hand. Wenn Sie aus einer Augenarztpraxis kommen und haben nichts in der Hand, dann haben Sie vielleicht auch vergessen, was gesagt wurde. Und so kann man immer noch mal drauf gucken. Eigentlich gehört das zum Standard. Bei neuen Patienten, wenn das ein Patient ist, den ich schon lange kenne und der nur eine Kontrolle hat, da ist das was anderes. Also der Bericht gehört eigentlich dazu und ist ein Recht des Patienten.
Genau, das hätte ich Sie jetzt gerade gefragt. Ich habe also als Patient, der zum Augenarzt geht oder als Patientin, die zum Augenarzt geht, ein Recht darauf, hinterher auf dem Papier stehen zu haben, welche Diagnose habe ich, welche Untersuchungsbefunde liegen vor. Ja. Das Recht habe ich. Das kann mir der Augenarzt eigentlich nicht verwehren.
Richtig. Das ist sogar ein EU-Recht inzwischen, das besagt, dass Sie auch für diesen Befund oder den Arztbericht nicht mal was bezahlen müssen. Früher hieß es immer, dann musste er aber Druck- oder Kopierkosten bezahlen, auch das fällt weg. Und die Patientendaten, die der Arzt speichert, die speichert er für den Patienten. Das heißt, die gehören dem Patienten. Und deswegen ist es auch sein Recht, dass er die in irgendeiner Form ausgeliefert bekommt. Im Übrigen kann ich sagen, als Universitärer war ich ja oft die Endstation und auch ich habe Patienten mal weiterleiten müssen oder habe für eine Zweitmeinung woanders hinschicken müssen. Und das ist mir eigentlich immer gut bekommen. Ich hatte nie den Eindruck, dass die mich dann angeschaut haben, als hätte ich keine Ahnung, sondern das waren dann Probleme, wo man wirklich den Superspezialisten braucht. Ich war mehr chirurgisch orientiert, das war mehr so ein Medical-Retina-Problem. Und damit waren die auch sehr zufrieden. Also man zeigt eigentlich eher, wenn man nicht kooperiert mit dem Patienten, dass man unsicher ist, als wenn man ihm zu einer zweiten Meinung woanders unterstützt.
Ja, da haben Sie was ganz Wahres gesagt. Also ich sehe das auch so. Und ja, ich finde den Hinweis nur nochmal wichtig, dass wirklich, dass ihr alle, die ihr zum Arzt geht, ein Recht auf eure Akte habt. Also eigentlich darf es nicht verwehrt werden.
Ja.
Jetzt sind wir aber schon mittendrin im Thema, Professor Kirchhoff. Wer ist denn der Augenrat? Also jetzt spreche ich mit Ihnen, aber der Augenrat sind ja nicht Sie alleine. Wer verbirgt sich dahinter?
Naja, organisatorisch ist es eine kleine GmbH. Das muss man machen. Man hat auch einen Standort und da bin ich der Geschäftsführer. Aber wir sind insgesamt, glaube ich, 7 Ärzte inzwischen, die sich innerhalb der Augenheilkunde spezialisiert haben. Ich bin in der Gruppe dann für Netzhauterkrankungen zuständig. Dann gibt es aber den Professor Thomas Neuhan in München, der sich für Hornhaut- und Linsenprobleme zuständig fühlt. Es gibt jemanden oder sogar mehrere, die für Schielen und Neuroophthalmologie spezialisiert sind. Das ist der Professor Thomas Walter Rüssmann in Köln und Professor Joachim Esser in Essen. Und dann gibt es einen, der Tumoren kann. Das ist der Professor Norbert Bornfeld in Essen. Und dann gibt es noch einen für Glaukom. Das ist der Christoph Faschinger in Graz. Und dann haben wir noch eine Kollegin aus Saarbrücken. Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, sträflich, die sich speziell für Kinderophthalmologie spezialisiert hat und einbringt. Also die Subspezialisierung, die international in der Augenheilkunde üblich ist, in Deutschland leider nicht üblich, die wollen wir hier in Augenrad abbilden. Und all diesen Kollegen ist gemein, dass sie nicht mehr aktiv im Berufsleben sind. Und das ist auch eine gewisse Voraussetzung für die Teilnahme als Berater in Augenrad. Die Kollegen müssen universitäre Professoren sein für die Sachkunde. Sie müssen nicht mehr arbeiten, damit keine persönlichen Interessenskonflikte entstehen. Und sie arbeiten halt, sie müssen erreichbar sein und sie arbeiten sozusagen ehrenamtlich. Das heißt, wir müssen aus Gründen des Berufsrechts eine Gebühr nehmen nach der Gebührenordnung, aber die spenden diese Gebühr wieder an Augenrad zurück am Ende des Jahres für den Unterhalt dieser Webseite. Also das war ursprünglich eine Idee von mir und ich habe Gott sei Dank Mitstreiter gefunden, die das gut fanden. Und so sind wir also zu siebt inzwischen.
Also Sie beraten sozusagen deutschlandweit. Ich habe mir das Portal mal angeguckt, das Internetportal. Also es ist eine Seite und ich kann dann dort auch anklicken, Rat suchen, wenn ich der Meinung heißt, der Punkt. Und da werde ich dann weitergeleitet. Kann ich meine Unterlagen hochladen? Ich habe ein Kontaktformular.
Ja.
Und anhand der Diagnose wird dann sozusagen an den richtigen Spezialisten meine Anfrage weitergeleitet.
Ja, genau. Also kürzlich zum Beispiel habe ich mich mal vertan. Da habe ich zu oberflächlich auf die Unterlagen geschaut und habe die Akte weitergeleitet an den Professor Esser. Und der hat mir dann zurückgeschrieben, guck mal genau hin. Der hat zwar mal ein Schielproblem gehabt, aber jetzt hat er eine Gliose und es geht um die Operationsindikation der Gliose. Da musst du dich selber drum kümmern. Also Sie sehen, bei dieser Verteilung können auch schon mal Fehler passieren, weil typischerweise haben die Patienten nicht nur eine Krankheit. Und man muss da,
Ja.
was steht denn hier im Vordergrund?
Ja, das ist spannend. Also das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Also, und Sie sagten jetzt, damit es nicht zu Interessenskonflikten kommen kann, müssten Sie sozusagen kurz vor dem Ruhestand oder im Ruhestand sein. Welche Gefahr besteht denn da?
Naja, also wenn Sie zum niedergelassenen Augenarzt gehen und Sie haben eine Erkrankung, die man operativ behandelt, dann schickt er Sie eigentlich immer weiter zu dem Operateur, weil der Operateur kennt sich am besten aus mit dem, was der Patient für Chancen hat, aber auch mit den Risiken. Und dann kommt der Patient zu jemandem, der von der Operation auch profitiert, denn der macht die Operation gegebenenfalls und Davon, damit verdient er sein Geld. Und damit ist ein Interessenskonflikt gegeben. Das ist die Beratung und die Behandlung sind in einer Person. Und das erklärt manchmal den Eindruck von Patienten, dass man vielleicht in eine Operation hineingedrückt wird, für die man selber noch gar nicht das Gefühl hat, dass man so schlecht sieht oder so schlecht geht, dass eine Operation schon nötig wäre. Ich erinnere an andere Beiträge außerhalb der Augenheilkunde in der Medizin. Da wurde mal im Fernsehen ein Beitrag gezeigt, da konnte man sehen, dass die Operationsindikationen nach dem Standort in Deutschland gestellt wurden. Also es gab Standorte für bestimmte Operationen und das kann ja dann nicht patientenorientiert sein. Und diesem Konflikt wollten wir ausweichen. Idealerweise in der Medizin geschieht das bei einer Verschreibung von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Da ist das ideal gelöst, denn der Arzt kriegt für das Verschreiben eines Medikaments nur eine Rezeptgebühr. Das Medikament selber, den Verkauf des Medikamentes, dafür ist die Apotheke zuständig. Das heißt, der Arzt hat keinen Vorteil, ein besonderes Medikament zu verschreiben, es sei denn, irgendein Fachreferent einer Pharmafirma war bei ihm zu Besuch und hat ihm irgendwelche Geschenke gemacht. Das ist aber inzwischen alles verboten. Also da profitiert die Apotheke von dem Verkauf des Medikaments und der Arzt nicht. Und das ist eine Trennung, der kann man glauben. Ja? Und das Zweite ist also die Loyalität, die Unabhängigkeit der Beratung. Das Zweite ist, sie muss erreichbar sein. Und das ist ein großes Problem. Als Patient wissen Sie ja erstmal gar nicht, wo ist eigentlich der Experte für mein Problem? Wenn Sie den Experten gefunden haben, dann wohnt er weit weg, dann kriegt man keinen Termin und dann weiß man nicht, ob man ihn bezahlen kann. Ja? Und das ist etwas, was wir in Augenheilkunde und den Augenrat dadurch lösen, dass wir wirklich Experten darin haben. Das sind Leute, die das Fach Augenheilkunde, wie man so schön sagt, in Lehre, Forschung, Krankenversorgung weiterentwickelt haben. Und dass diese Leute eben keine persönlichen Interessen haben und dass sie auf einen Fingerschnips im Internet erreichbar sind. Das heißt, sie können mit den Kollegen dann auch telefonieren. Und wenn sie die Unterlagen von ihnen haben, können die auch sehr individuell beraten. Ja.
Also wenn wir jetzt nochmal zu dem Patienten mit dem Morbus Stargardt vom Anfang zurückgehen, der einen beginnenden Katarakt hat und sich nicht sicher ist, ob er wirklich schon operiert werden muss, weil er fühlt sich noch gar nicht so eingeschränkt und er hat Angst, dass der Verlauf dann auf einmal schneller voranschreitet.
Ja.
Ja, der reicht seine Unterlagen bei Ihnen ein und Sie gucken von außen drauf und haben ja gar kein Interesse zu sagen, er müsste jetzt operiert werden, weil Sie verdienen da nichts dran.
Ja,
Also
also
das ist das, was Sie mit Unabhängigkeit meinen, nur nochmal für
ja.
unsere Hörer zusammengefasst.
Ja, genau. Da würde ich den Professor Thomas Neuhand zitieren, der sagt, die Katarakt wird operiert, wenn sie den Patient stört und nicht, wenn es den Doktor stört. Ja, also wie macht sich eine Störung des Sehens durch eine Katarakt bemerkbar im Unterschied zu einer Makulaerkrankung? Das muss man oft unterscheiden, weil Patienten oft ein bisschen was in der Makula haben und zusätzlich eine Katarakt. Wie kann man das unterscheiden? Der Kataraktpatient hat typischerweise im Vordergrund Blendung und unscharfes Sehen in der Ferne. Also das Lichtstreuung, schmutzige Autoscheibe, ist das erste Zeichen einer Katarakt. Die Kataraktpatienten können gut in der Nähe sehen und lesen. Während der Makulapatient, der kann nicht lesen, schlecht lesen, schlecht Gesichter erkennen, aber in der Ferne kriegt er erstaunlich gut so eine einzelne Zahl in 5 Metern noch gelesen. Weil er in der Makula irgendwo ein Fleckchen hat, wo diese kleine Zahl noch drauf passt, aber die Makula ist eben insgesamt zu schlecht, als dass man damit lesen könnte. Das heißt, wenn ich eine Makulaerkrankung erfassen will in ihren Funktionseinschränkungen, dann sage ich den Patienten, sie sollen den nochmal etwas vorlesen. Die kriegen eine Lesetafel, Birkhäuser zum Beispiel, und ein Kataraktpatient, der muss in der Ferne lesen können. So, und dann ist die Frage, was kriege ich dafür und was für Risiken habe ich? Denn das ist ja ein Wahleingriff. Es gibt keinen medizinischen Grund oder nur ganz selten eine Kataraktoperation zu machen. Richtet sich immer nach der Lebensqualität, nach dem Leidensdruck. Da muss man eben sagen, wenn du eine Makulaerkrankung hast, dann wirst du relativ spät von einer Linsenoperation profitieren, weil ja dein Film nicht in Ordnung ist. Also die Sehverbesserung, die die Kataraktpatienten haben, von der wirst du nicht so gut profitieren. Das heißt, deine Katarakt, damit du was davon hast, muss viel stärker fortgeschritten sein, damit sich die Operation für dich lohnt. Und wann es so ist, das kann er dann selber entscheiden. Der muss dann nur wissen, was gibt es für Risiken, die sind relativ gering. Einer von 2000 kriegt eine Infektion bei jeder Operation im Auge, ist sehr selten. Es liegt daran, dass man ja von außen nach innen in das Auge reingehen muss und man kann dann mal Bakterien ins Auge reinschleppen. Die Augenoberfläche wird ja bei allen Operationen nur desinfiziert, das heißt, die Keimzahl wird reduziert, aber nicht sterilisiert, die ist nicht null. Und das ist unabhängig vom Operateur, kann man mal seltene Infektionen haben. Ja, dann muss man sagen, 3% Netzhautablösung. Das sind so die beiden Sachen, die man erzählen muss. Und dann muss er selber sagen, wann es soweit ist. Ne?
Okay, also da können Sie auch keine Entscheidungshilfe geben. Sie können nur sagen, okay, der Befund ist jetzt noch nicht so, dass ich jetzt das forciert voran, also dass ich jetzt forciert vorgehen würde und sagen würde, ja, muss jetzt im Laufe der nächsten Woche gemacht werden
Das
oder so.
ist genauso. Der Befund ist völlig egal eigentlich. Früher hat man immer mal gehört, ja, aber wenn die Katarakt, wenn dann der Linsenkern zu dicht wird mit unserem Ultraschall, dann wird das, dauert die Operation länger und dann ist es komplikationsreicher. Und das ist heute alles nicht mehr so falsch. Heute macht man die Katarakt dann, wenn der Patient Chancen hat auf eine Lebensverbesserung daraufhin. Und nicht, gibt keinen medizinischen Grund, das zu machen. Also es hat auch keinen Zweck, den Patienten reinzureden in eine Operation, von der er nicht überzeugt ist, weil man übernimmt dann Krankheitsrisiko. Und das kann man nicht. Der Patient und der Arzt ist, wenn es ums Operieren geht, ein Partner auf einer Höhe. Und er muss die Risiken kennen und die Chancen kennen und dann selbst entscheiden. Wenn ich ihm da irgendwas vorenthalte und da sage, das ist eine Routineoperation, die wird schon gut gehen, dann kann es sein, dass der Arzt den Patient verliert oder noch schlimmer, der Patient den Arzt, weil Dinge eingetreten ist, die der Patient nicht auf dem Bildschirm hatte. Passiert das aber bei einer guten Aufklärung und der Patient hat wirklich das Gefühl, es geht jetzt nicht mehr weiter, ich stehe mit dem Rücken zur Wand, es führt kein Weg dran vorbei, ich muss was machen lassen und bei so einem Patienten geht mal was schief, dann hat er trotzdem für sich das Gefühl, ich habe mich richtig entschieden, aber ich habe leider eine Komplikation und dann können die beiden weiter zusammenarbeiten. Denn es ist nicht gering zu schätzen, wenn der Patient den Arzt verliert, weil er jetzt plötzlich ein Misstrauensverhältnis nach der Operation durch Komplikationen entsteht. So viele Augenärzte gibt es nicht in der Umgebung der Patienten.
Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Sie haben gerade was Interessantes gesagt. Arzt-Patienten-Verhältnis, und das ist ja ein Vertrauensverhältnis. Wie ist das denn jetzt, wenn sich jetzt ein Mensch bei Ihnen eine Zweitmeinung einholt? Wird der Arzt dann auch benachrichtigt? Arbeiten Sie dann mit dem Augenarzt zusammen? Kooperieren Sie mit dem in irgendeiner Art und Weise? Geben Sie Berichte weiter oder?
Ja, also die Patienten kriegen ja alle einen Bericht am Ende einer Zweitmeinungsberatung. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man adressiert das an den Arzt, dann frage ich den Patienten, soll ich das an den Arzt adressieren? Du kriegst aber den Bericht, du kriegst den Brief und du präsentierst ihn dem Arzt. Oder aber es gibt die Möglichkeit, dass die Ärzte sich an Augenrat wenden und sagen, ich habe hier einen schwierigen Patienten, was kann ich machen? Das nennt man dann Konsil. Und die kriegen dann auch natürlich einen Bericht darüber. Ja, das wird nicht so oft wahrgenommen, ist aber wahrscheinlich noch nicht so bekannt. Aber so in den 3 Jahren, die wir das machen, hatten wir so bestimmt 10 Nachfragen auch von Augenärzten. Ja.
Wie viele Nachfragen gab es denn in den 3 Jahren insgesamt?
Es waren etwas über 300, 100 pro Jahr. Wobei man sagen muss, Tendenz zunehmend. Wir sind in diesem Jahr schon beim 82. Patienten und das Jahr ist ja zur Hälfte rum nur.
Ich wollte gerade sagen, das hat ja gefühlt gerade erst angefangen.
Ja,
Also
ja.
ist der Bedarf ja schon da für die zweite Meinung.
Ich habe nach 3 Jahren das Gefühl, dass der Bedarf ist da. Ja, und man
Ja.
sollte das, glaube ich, weitermachen.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie müssen eine Gebühr nehmen. Wie hoch ist denn die Gebühr, wenn ich eine Zweitmeinung bekommen möchte?
Und die Gebühr ist für eine schriftliche Befund, also Sie kriegen schriftlich einen Brief, der ist, glaube ich, 26 € und 30 € für eine mündliche Beratung. Also wenn beides ist, kommt das etwas über 50 €. Wenn man Privatpatient ist, kann man das bei der Kasse einreichen, kriegt das erstattet. Wenn man gesetzlich versichert ist, dann wird man nicht selbstverständlich das erstattet kriegen. Manche Kassen machen das aus Kulanz. Aber es ist grundsätzlich so gewählt, die Gebühr, dass man dadurch keine allzu große Schwelle aufgebaut wird. So ist also auch
Ja.
Patienten, die nicht so viel Geld haben, trotzdem sich so eine Meinung einholen können, auch wenn es an ihnen selber hängen bleibt, die Gebühr.
Ja, aber es bietet ja dann auch in dem Moment Sicherheit, sage ich mal, ne? Weil wenn ich mir als Patientin unsicher bin und ich würde mir eine zweite Meinung wünschen und ich kann sie für knapp über 50 € bekommen, dann bietet mir das ja auch ein bisschen Sicherheit in dem, wie es mit mir selber weitergeht. Also ist jetzt so
Ja.
meine Meinung. Also es ist ja ein überschaubares finanzielles
Ja,
Risiko.
das war auch der Sinn der Sache. Das sollte so sein. Also theoretisch hätten wir lieber umsonst beraten, ja, und wären dann nur auf Spenden angewiesen. Das würde wahrscheinlich klappen, denn manche Patienten spenden zusätzlich. Nur man darf in Deutschland nicht umsonst ärztlich beraten, dann betreibt man Werbung und dann macht man sich strafbar. So. Das ist
Jetzt.
furchtbar umständlich, wenn man nämlich eine Gebühr einnimmt, dann muss man auch gegenüber dem Finanzamt sagen, wir haben was verdient und dann muss man von, ja, wir sind aber gemeinnützig, wir müssen es nicht versteuern. Das ist sehr umständlich, nur weil wir da Einkommen haben. Das wäre bei Spenden einfacher.
Jetzt habe ich aber noch eine andere Frage, und zwar, wir haben jetzt schon das Thema gehabt, der Patient selber kann sich den Rat bei Ihnen einholen. Der Arzt kann ein Konsil anfordern. Wie sieht das denn mit Angehörigen aus? Ich hatte vorhin gerade mit einer Kollegin das Gespräch, dass sie selber einen AMD-Betroffenen hat, der eine feuchte AMD hat, also altersbedingte Makuladegeneration, und auch gespritzt werden muss aufgrund dessen. Und es wurde dann gesagt, ja, wenn Sie mit ihm jetzt nicht weiterkommen, dann sind Sie schuld, wenn er erblindet. Und die wollten sich gerne auch eine zweite Meinung einholen, die Angehörigen. Ist es auch für Angehörige möglich, die zweite Meinung einzuholen oder ihren Rat dazu zu hören? Ist es wirklich so, bin ich wirklich schuld, wenn wir jetzt nicht weiter der Spritzentherapie nachkommen?
Ja, also die Angehörigen können sich genauso an Augenrat wenden wie der Patient selber. Beraten wird dann der Patient. Also dann schreibe ich eben, zum Beispiel sind das oft ja die Kinder, dann sage ich Mutter XY erkundigt sich für Tochter so und so. Ja, oder Tochter erkundigt sich für Mutter so und so. Und dann da steht dann im Kopf dieses Briefes, steht dann, die Mutter wird angesprochen. Aber wer die Initiative greift, ist völlig egal. Adressiert wird der Patient und es gibt ja oft Patienten, die einfach zu alt sind, auch um mit dem Internet kommunizieren zu können. Und da ist es fast schon eine Gewohnheit, dass die andere Leute sich melden, Verwandte oder Bekannte. Ja, heute gerade hatte ich eine, oder gestern gerade hatte ich einen Anruf oder eine Anfrage von einem Vater, der sich für die 11-jährige Tochter erkundigt. Mit einem Keratokonus, ob man das, was man da schon machen sollte. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches.
Gut, ich wollte gerade sagen, also der Vater für die 11-jährige Tochter finde ich jetzt noch okay. Wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, meine Mutter ist jetzt 75 und ich würde mich jetzt für meine Mutter sozusagen erkundigen. Muss meine Mutter da ein Einverständnis zugeben?
Das verlangen wir nicht. Wir haben sozusagen das Einverständnis dadurch eingeholt, dass wir von der Mutter ja einen Arztbrief kriegen. Und das würde die Mutter nicht machen, wenn wir sie nicht beraten wollen.
Okay, ja.
Allerdings müssen die Patienten tatsächlich alle einen Behandlungsvertrag unterschreiben. Und wenn das die Mutter nicht mehr kann, dann unterschreibt das die Tochter.
Okay.
Also und in dem Behandlungsvertrag, das hört sich jetzt sehr bürokratisch an, aber das hat einen juristischen Sinn. Es ist ja noch nicht so lange möglich, Patienten auch Zweitmeinung aus der Ferne zu beraten. Es gibt ein Gesetz im Arztrecht, das heißt, die Behandlung hat persönlich und im unmittelbaren Kontakt zu erfolgen. Und auf diese Schwachstelle, dass man vielleicht Dinge dann doch nicht sieht oder die man gesehen hätte, wenn man persönlich untersucht hat, auf diese Schwachstelle wird in dem Behandlungsvertrag hingewiesen. Das muss also der Patient durch Unterschrift, muss er das bestätigen. Das ist eigentlich der Sinn für den Behandlungsvertrag. Ja.
Kann es dann auch passieren, dass Sie sagen, Mensch, da können wir jetzt gar nichts weiter zu sagen, Sie müssen sich doch noch mal beim zweiten Arzt vorstellen?
Ja, zum Beispiel dann, machen wir immer dann, wenn die Befunde und die Symptome nicht übereinstimmen. Also die Art der Sehstörungen passen nicht zu den Befunden. Das heißt, dann ist irgendwo noch ein Befund nicht erhoben worden, der ist aber wichtig, also muss dann nochmal was nachgeliefert werden. Oder aber es ist so, es liegen alle Befunde vor und keiner weiß was. Ja, und keiner hat eine Ahnung, was das sein könnte. Und wenn es auch in unserem Kreis keiner weiß, dann nehmen wir nochmal Kontakt auf mit anderen Spezialisten in Deutschland, aber dann so auf einer mehr informellen Ebene. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Gruppe von Patienten, die in der Umgebung des Fixierpunkts immer mal blinde Flecken haben. Die blitzen auf und manche bleiben als blinde Flecken zurück an, manche gehen wieder weg. Und da wusste keiner, der war bei Pontius und Pilatus und wusste keiner, wo das herkommt. Und da habe ich mich mit vielen Kollegen in dem Augenheilkundebereich, die ich noch von früher kannte, beraten, um da Hinweise zu bekommen. Also das gibt's auch, dass man dann entweder verweist, um noch Befunde zu erheben, oder dass man sich selber erkundigt, wenn man das nicht weiß. Es sind meistens neuro-ophthalmologische Fälle, wo wir Schwierigkeiten haben.
Jetzt traue ich mich bald gar nicht, die Frage zu stellen, aber sprechen Sie denn dann auch Empfehlungen aus, an wen sich der Patient
Ja,
wenden kann?
wir machen das natürlich nicht so, dass wir nur einen empfehlen, sondern dass werden immer zwei oder drei empfohlen. Das ist eine häufige Frage. Man hat sich zur Operation entschieden und man möchte dann wissen, möglichst in der näheren Umgebung, wo man hingehen kann. Ja. Also im Netzhautbereich kenne ich mich noch, muss ich sagen, in Deutschland aus. Aber wenn es in eine Katarakt geht oder um Glaukomoperationen, dann frage ich natürlich die Kollegen oder die Kollegen. Das selber schon beantwortet. Das gehört eigentlich zur Beratung dazu. Man darf nur
Okay.
nicht den Fehler machen, immer nur an eine Adresse zu schicken, damit man
Dann bin
nicht.
ich ja beruhigt, dass ich die Frage guten Gewissens stellen durfte.
Das ist
Danke.
häufig, meine
Ja.
Güte. Also ich kann Ihnen sagen, das ist so ein großes Problem, wo man hingeht. Das habe ich selber auch schon erlebt. Ich meine, außerhalb der Augenheilkunde sind wir ja alle Laien. Ich bin Laie. Ne? Ich kenne die Medizin nicht so. Und ich hatte mal irgendwas Exotisches im Oberbauchbereich, das zufällig aufgefallen ist bei den vielen Untersuchungen bei Corona. Und immer, wenn man irgendwo hinkam, um das weiter zu untersuchen, dann endete man bei den Chirurgen. Und die Chirurgen, ja, die haben auch Schwierigkeiten mit der Diagnostik. Die verweisen dann auf die Radiologen. Und die Radiologen sagen dann, ich weiß auch nicht, aber kommen Sie ein halbes Jahr wieder, wir gucken mal, ob es größer geworden ist, ja. Und damit war ich nicht zufrieden. Also was habe ich gemacht? Weil ich ja in der Medizin mich so ein bisschen auskenne, habe ich gedacht, ah, diejenigen Leute, die in der Medizin Leitlinien entwickeln oder mitschreiben, Autoren von Leitlinien sind, das sind doch so die Opinion Leader. Und jetzt guckst du mal nach, welcher Opinion Leader in dem Bereich Oberbauch, da wo ich das Problem hatte, ist der nicht Chirurg. Und dann bin ich auf einen Gastroenterologen gestoßen und der hat mir geholfen. Ja?
Ja.
Also das Rausfinden, wer der Experte ist, ist ein großes Problem. Und das mit den Leitlinien ist so ein Trick. Der ist mir auch erst kürzlich eingefallen, dass man da weiterkommen kann.
Ja,
Auch
das ist ja auch ein
zwei.
guter Hinweis.
Ja.
Ja. Ja, jetzt haben wir schon ganz viel über den Augenrad gesprochen und auch über das, wie kann ich an eine zweite Meinung kommen. Aber jetzt interessiert mich persönlich noch, was war denn Ihr spannendster Fall, den Sie jemals hatten?
Ja, der spannendste Fall war ein sehr einfacher Fall, der sich nur löste durch Reden.
Okay.
Und das ist eine Botschaft, die man wirklich an die Ärzte weitergeben kann. Die Diagnose sagt sozusagen der Patient, man muss nur hinhören. Und wenn Sie, wie ich, dann oft die Endstation waren, und alle Befunde liegen vor. Die Patienten kommen mit kiloweisen Untersuchungsbefunden, aber die Konsequenz daraus fehlt. Dann bleibt ihnen manchmal nur, sich zurückzulehnen und sagen Sie, erzählen Sie doch nochmal, was stört Sie eigentlich? Und wenn man dann signalisiert, dass jetzt gilt Zeit nicht mehr, wenn wir hier weiterkommen wollen, dann müssen wir nochmal genau hinhören. Und die Symptome deuten dann auf das Problem. Und in diesem Fall war es ein junger Mann, ein Student, der über Blendung klagte. Er hatte volle Sehschärfe, er war nur durch Blendung beeinträchtigt. Und
Okay.
Er wollte sich damit nicht abfinden. Man hatte ihm schon den Rat gegeben, Sie sehen doch gut, dann ist es doch eben, müssen Sie was mit der Blendung eben hinnehmen. Und dann wusste ich mir auch nicht zu helfen, dass ich sagte, jetzt, was meinen Sie eigentlich mit Unterblendung? Erläutern Sie mir das doch mal. Und dann hat er mir erzählt, wann er Blendung wahrnimmt. Er war Werkstudent hier in Köln und hat beim WDR gearbeitet in den Fernsehstudios. Und da ließ es sich gar nicht vermeiden, dass er gelegentlich mal von einem Scheinwerfer geblendet wurde. Und das kannte er auch von früher und das war nach ein paar Minuten wieder weg und okay. Und neuerdings sieht er diesen Blendpunkt vom Scheinwerfer, auch wenn er längst aus dem WDR raus ist, immer noch stundenlang oder tagelang danach immer noch an derselben Stelle. Und damit war mir klar, ja, das ist Blendung, aber das ist auch ein Nachbild. Und damit hat man ein Symptom, das man mit dem man suchen kann. Mit Nachbild kann man vielleicht nicht suchen, aber mit dem schlauen lateinischen Wort oder griechischen Wort Palinopsie. Ich bin dann erst in Google gegangen, habe Nachbild eingegeben, dann liest man Palinopsie. Und mit Palinopsie kann man dann in die medizinischen Datenbanken gehen. Und da sagt man dann, oh, Palinopsie, da ploppt sofort auf Übererregbarkeit nach Absetzen von LSD, Lisergsäure-Diethylamid. Das hat er mir nicht erzählt. Dann habe ich ihn also nachgefragt. Er selber hatte wahrscheinlich auch gar nicht die Assoziation mit Blendung und Drogen. Erzählt, er hätte jetzt eine neue Freundin und die hätte ihm gesagt, wenn das mit ihnen weitergehen soll, müsste er sofort mit den Drogen aufhören. Und das war sein Fehler. Er hat sofort mit den Drogen aufgehört und darauf
Okay.
hätte er diese Blendung. Also er hätte langsam damit aufhören müssen. Ja?
Ja, krass.
Also das war ein Beispiel, wie es mir wirklich Freude gemacht hat, weil durch keine weitere diagnostischen Aufwand, nur durch Zuhören, kam man zur richtigen Diagnose, die monatelang davor vor Hinz und Kunz nicht gestellt werden konnte.
Ja, da
Und
merkt man, wie wichtig eine Anamnese ist, ne?
ja,
Ja,
und oft am
Wahnsinn.
Schluss ist es die einzige Möglichkeit, irgendwo weiterzukommen. Ja? Und dann ist es noch so, dass ja die Menschen ja komplex sind. Ja? Und die wenigsten gehen da so rational ran und berichten vertrauenswürdig, sondern die Patienten haben dann auch eine Besonderheit oder sind besonders auffällig irgendwie. Und dann haben die Ärzte bei unklaren Erkrankungen, haben die immer den Ausweg, ja, der ist ja Hypochonder oder der ist ja auch komisch, der bildet sich was ein. Und das ist ganz gefährlich, weil man dann die weitere Untersuchung und die Lösungsfindung abblockt. Ja, man sagt, das ist der spinnt.
Ja.
Und in Wirklichkeit gibt es beides. Es könnten Menschen sein, die sich besonders stark beobachten und sie haben noch eine organische Erkrankung dahinter. Ja, und wenn man
Ja.
die Diagnose nicht stellt, die Diagnose verschleppt, dann verschlimmert man naja die Sache. Und das kommt mir auch oft bei Augenrad vor, dass Patienten, die sind auffällig, aber sie haben auch was.
Ja. Jetzt, aber ich muss noch mal zu dem jungen Mann zurück. Wie konnte man das jetzt wieder beheben? Sie merken, ich muss nach Worten suchen. Ich bin wirklich völlig fassungslos. Also der hat das LSD zu schnell abgesetzt und dann, also
Dann
musste
hört
der.
das auf mit einiger Zeit. Das kann ein paar Wochen brauchen, aber dann geht
Okay.
das Nachbild wieder weg. Also Sie müssen sich vorstellen, durch LSD-Einnahme wird ein Rezeptor hochreguliert und der hat sich dann an das LSD gewöhnt. Und wenn das LSD wegfällt, dann wird die Netzhaut für bestimmte Sachen übererregbar. Also dieser Rezeptor war sozusagen ein Hemmer für Übererregbarkeit. Und wenn jetzt dieser Hämmer wegfällt, dann kriegt man Nachbilder. Also dann ist man zu empfindlich an solchen Stellen.
Ja. Und das hat sich dann sozusagen mit der Zeit wieder reguliert. Okay. Gott sei Dank.
Ja, also
Also
das
da hat
kann.
er aus Liebe aufgehört mit den Drogen und dann sowas.
Das ist doch eine schöne Geschichte,
Ja,
oder?
das ist wirklich eine schöne Geschichte. In dem Sinne.
Das kann man übrigens bei Drogenabhängigen auch an anderen Stellen beobachten, dass die Freundin wichtiger ist als die Eltern. Wenn dann eine neue Freundin kommt, dann kriegen die manchmal die Kurve. Ja.
Ja, zum Glück. Zum Glück.
Ja, manche.
Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen für die vielen Informationen zum Thema Augenrad. Und wenn ihr noch Interesse am Augenrad habt, dann geht doch mal auf die Seite www.augenrad.de oder lest die neue Retina aktuell, die Ausgabe 172. Da gibt es auch einen Bericht über den Augenrad. Und die Retina aktuell bekommt ihr auf unserer Homepage zum Download, sowohl als MP3-Format oder auch als HTML, als Printversion oder als Daisy-CD. Also hört da mal rein. Da seid ihr immer gut informiert. Und Professor Kirchhoff, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mir so viel über den Augenrad erzählt haben. Ich finde es ein ganz, ganz tolles Projekt. Vielen Dank, dass Sie sich da so engagieren.
Ich danke, Frau Thimmer. Danke Ihnen und auch der Poretina, die ja ein Gründungsmitglied ist, sozusagen von Augenrad, denn die Gründungskosten hat ganz wesentlich Poretina mitgetragen. Auch Ihnen für Ihre Arbeit viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön. Und ihr schaltet wieder ein, wenn es hier beim nächsten Mal wieder heißt Blind verstehen, der ProRetina Podcast. Bis dann, eure Iris.
Dieser Podcast ist eine Produktion der ProRetina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen@pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina Podcast Team.
Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Okuvision GmbH.
Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Okuvision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die Oku-Stim-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okuvision.de.